Morgen. Ich betrachte es als ein Privileg, hier heute mit euch an diesem Gottesdienst zu sein. Ich habe den Predigttext ausgewählt, der in den Losungen vorgeschlagen wird für heute, also der sich nach der Perikopenordnung der evangelischen Kirche richtet. Und der steht in Johannes 14, und zwar die Sätze 15 bis 26. Ich habe hier für mich die Menge-Übersetzung ausgewählt, aber die weicht im Grunde nicht viel ab von all den anderen Übersetzungen, Luther oder Schlachter 2000. Wenn ihr mich liebt, so sagt Jesus seinen Jüngern, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Helfer geben, damit er bis in Ewigkeit bei euch sei. Also hier in manchen Sätzen heißt es Helfer, in manchen Übersetzungen Beistand, Tröster. Man könnte sogar Anwalt übersetzen, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht erkennt. Ihr aber erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich will euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht mich die Welt nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen, dass ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich nicht liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da fragte Judas, nicht der Ischariot, also in Lukas 6 wird dieser als Judas Sohn des Jakobus genannt. Also fragte ihn Judas: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete mit den Worten: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten, und ich und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich nicht liebt, hält auch meine Worte nicht. Doch kommt das Wort, das ihr hört, nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich noch bei euch weilte. Der Helfer aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch über alles Weitere belehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Dies sagte Jesus seinen Jüngern im Angesicht seiner bevorstehenden Verhaftung, Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt. Hier wird über den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und die Jünger gesprochen. Ich habe mich manchmal so schon mal mit dem Heiligen Geist beschäftigt, aber wir finden ja keine geschlossene Abhandlung in irgendeinem Kapitel der Bibel über ihn. Es steht in vielen Kapiteln, jetzt hier auch noch im Johannesevangelium, aber dann vor allen Dingen in der Apostelgeschichte, die ja sozusagen in Kapitel 2 das eigentliche Pfingstgeschehen beschreibt, oder auch in Römer 8, wo Paulus, ich sage das mal so, über die Wirkungen des Heiligen Geistes schreibt. Ich aber habe mich heute entschieden, mich nur mit diesem Text zu beschäftigen, und alles, was ich sage, muss kompatibel sein mit der Bibel. Es ist mir nicht gestattet, hier etwas hinzuzufügen oder wegzulassen. Und ich beginne mal mit den Anreden, die Jesus hier verwendet. Er spricht von Gott. Entschuldigung, in diesen Anreden nicht. Ich habe versucht, mal überhaupt die Anreden von Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, so ein bisschen aufzulisten. Entschuldigung. Das ist jetzt nicht nur in diesem Kapitel, aber wir finden im Alten wie im Neuen Testament ist von Gott, dem Herrn, die Rede. Oder auch nur einfach, da heißt es, der Herr sprach. Und Jesus stellt uns Gott als den Vater vor. Und er sagte seinen Jüngern, wenn ihr betet, sprecht unser Vater im Himmel. In dem Gebet für seine Jünger, also im Gebet vor der Verhaftung, was als hohes priesterliches Gebet bezeichnet wird und in Kapitel 17 des Johannes-Evangeliums wiedergegeben wird, da spricht Jesus noch Gott mit gerechter Vater an und heiliger Vater. Jesus, der Sohn Gottes, das ist interessant, wenn er von sich selber spricht, dann sagt er nicht, ich der Sohn Gottes, sondern er spricht vom Menschensohn. Er wird auch Jesus von Nazareth genannt, in Messias, wenn im Alten Testament von ihm die Rede ist, oder Christus im Neuen. Christus, Jesus, der Herr. Ich komme zum Heiligen Geist, Geist des Vaters, Geist Gottes, Geist des Herrn, Geist der Weissagung, Geist Christi und hier nennt Jesus ihn den Geist der Wahrheit. Später in den Briefen ist noch vom Geist der Liebe und der Zucht die Rede, vom Geist des Friedens, der Weisheit und Erkenntnis, ein Geist des Glaubens, der Geist der Herrlichkeit, der Geist der Gnade oder auch der Geist des Lebens. Und Jesus sagte einmal bei der Begegnung mit einer Frau, die wir würden sagen, gar nicht Gott gut kannte, wer diesen Gott anbeten will, muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wenn Jesus von sich sagt, dass er die Wahrheit ist, dann kann das ja auch nur der Geist Christi sein. In diesem Zusammenhang mit Wahrheit fällt mir ein Wortwechsel ein, den wir auch in Johannes 18, glaube ich, ist es finden. Jesus vor Pilatus. Er wird angeklagt und Pilatus unterhält sich mit ihm und sagt, wer bist du eigentlich? Und bist du der König der Juden? Und es kommt dann im Gespräch zu ihm, ja, ich bin ein König und ich bin dafür in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Wer aus der Wahrheit ist, hört auf mich. Wer aus der Wahrheit ist, hört auf mich. So, und was antwortet Pilatus? Was ist Wahrheit? Er kennt eine andere Wahrheit. Er muss in diesem Prozess feststellen, ist der Angeklagte schuldig? Und er kommt in diesem Gespräch, in seiner Befragung zu dem Ergebnis, ich finde keine Schuld an ihm, will ihn freilassen, aber seine Ankläger sind so massiv, kommen jetzt so massiv, drängen auf ihn, dass er ihn schließlich den Henkern übergibt. Für ihn im Sinne Roms ist es wichtig, dass hier kein Aufstand passiert. Das ist die Wahrheit Roms. An sich gibt es ein römisches Recht, aber wo die Macht dieses Imperiums gefährdet wird, dann wird auch schon mal die Wahrheit nicht beachtet. Was ist Wahrheit? Wir haben das aber bis heute, manchmal wird ja im Vergleich, wenn von anderen Staaten die Rede ist, bei uns oder von uns gesagt, wir sind ja keine Diktatur, wir sind ja kein so Unterdrückerstaat, sondern wir sind eine Demokratie, was ja auch stimmt, eine parlamentarische Demokratie. Aber es ist schon so, dass wer heute öffentlich redet, aufpassen muss, dass er nicht irgendein Wort sagt, an dem man ihn nachher aufhängt oder ihn aus dem Verkehr zieht. Man muss aufpassen, was man sagt, weil man sonst in eine Schublade getan wird. Und es ist schon ein paar Jahre her, dass in England zum Wort des Jahres erklärt wurde, Post-Truth, also nach der Wahrheit, aber hier als Adjektiv gebraucht, was so viel heißt, im Grunde bei der heutigen Meinungsbildung und bei der Berichterstattung kommt es nicht auf die Wahrheit an, wir leben nach der Wahrheit. Das Bild, was vermittelt wird, beruht auf Emotionen. Wir werden heute ja überhaupt nicht mehr mit irgendeiner Information versorgt, jedenfalls bei Nachrichten, wo nicht im Hintergrund ein Bild gezeigt wird. Und dieses Bild ist nicht zufällig, sondern es ist ausgewählt. Es soll den Text interpretieren. Und wer ein bisschen kritisch zuhört, der merkt, dass auch manches weggelassen wird, was eigentlich zur Wahrheit gehört. Jesus weiß um seine Jünger und die um den ihnen bevorstehenden Herausforderungen. Er weiß um ihr Versagen und er verheißt ihnen einen Tröster. Er weiß um die Auseinandersetzungen, die ihnen zustehen oder anstehen werden, wenn sie nach der Auferstehung von ihm reden werden, und er spricht von einem Beistand. Es ist immer noch das gleiche Wort. Und im Hinblick auf den geistlichen Kampf verspricht er ihnen einen Fürsprecher, einen Anwalt. Jesus nimmt Abschied von seinen Jüngern, die ihm wahrscheinlich 3 Jahre lang gefolgt sind. Und wenn ich es mit meinen Worten ausdrücken darf, dann sagt er ihnen, ich werde demnächst nicht mehr bei euch sein, ihr werdet mich nicht sehen. Darum will ich den Vater bitten, dass er euch meinen Vertreter nennt, so formuliere ich das jetzt mal, den Geist der Wahrheit, der wird euch zeigen, wo es lang geht. Und er wird euch das Geheimnis der Gemeinschaft von Vater und Sohn und auch den Jüngern offenbaren. Wir haben vorhin gelesen, nein, ich lese jetzt nochmal einen, Entschuldigung, den haben wir ja nicht, den Satz, der steht im Johannesevangelium in Kapitel 16, Satz 13. Wenn aber jener kommen wird, der Geist der Wahrheit, der wird euch in die ganze Wahrheit einführen, denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hört, das wird er reden und euch das Zukünftige offenbaren, verkündigen. Jesus sagt, dass der Heilige Geist als Vertreter, als sein Vertreter, die Gläubigen an das erinnern wird, was sie von ihm gehört haben. Petrus schreibt ja, ich glaube, es ist in seinem ersten Brief, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, sondern wir haben ihn erlebt. Und er sagt denn, als er redete auf jenem Berg der Verklärung. Und in Kapitel 8 des Römerbriefes, dann wird nochmal gesagt, ich fasse jetzt einige Sätze zusammen, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Gottes Kinder und er bestätigt in ihnen das, dass sie Gottes Kinder sind, das macht der Geist. Und er wird es von dem Meinen nehmen, er wird es von, oder wir finden es hier in diesem Buch, was er gesagt hat, was er meint, was für uns wichtig ist und so weiter. Und wir brauchen seinen Geist, damit uns jeweils interpretiert wird, was daraus für uns wichtig ist. Es ist ja hier eine unglaubliche Fülle. Und ich beanspruche auch nicht, wenn ich den Heiligen Geist rede oder ihn oder über ihn rede, dass ich die komplette durch den kompletten Durchblick hätte. Manches ist mir vielleicht bewusst, aber vieles auch nicht. Wir wissen nicht, was wir reden sollen, was wir beten sollen, so lesen wir es in Römer 8 nochmal, so, da vertritt uns der Geist. Wir sind unfähig zu beten, der Geist vertritt uns und dann steht aus, mit unaussprechlichen Seufzern. So hat es. Da ist vielleicht jemand in Verzweiflung, der kann gar nicht sagen, was er sagen will. Bitten so will oder soll oder wie er Gott anreden soll und dann heißt es, der Heilige Geist vertritt ihn. Und dann jene großen Sätze, die das Ende von Kapitel 8 im Römerbrief bilden. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten wirken oder zum Guten mitwirken, denen, die berufen sind. Seinen Jüngern. Und nochmal einige Sätze aus dem Kolosserbrief, ich fasse aber jetzt zusammen. Es gibt ein Geheimnis der Herrlichkeit Gottes und das ist dem Menschen offenbar geworden. Dieses Geheimnis wurde nun gelüftet. Es ist sichtbar dadurch, dass Christen, und Paulus nennt sie in diesem Kapitel die Heiligen, eine Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes in sich tragen. Diese Herrlichkeit Gottes wird nur sichtbar, das versuche ich jetzt mal sehr kurz zu fassen, wenn wir nicht unsere eigene Herrlichkeit präsentieren wollen. Das ist uns ja von Natur aus angeboren. Und deswegen heißt es auch, der alte Mensch muss mit Christus gekreuzigt und begraben und der darf nicht wieder ausgegraben werden. Aber das ist ein langer Prozess. Ich mache mit einer geistlichen Wahrheit weiter, die hier mehrfach erwähnt wird und auch in den nachfolgenden Kapiteln von Jesus, in dem Kapitel 15 ist ja vom Weinstock die Reben und den Reben, die die Früchte bringen. Aber hier heißt es in unserem Kapitel, wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. 15 war das. Und 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich nicht liebt, wird von meinem Vater, ach, jetzt habe ich das schon wieder falsch gelegt, wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und den Satz 24 noch, wer mich nicht liebt, hält auch meine Worte nicht und doch kommt das Wort, das ihr hört, nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Wir haben eben ein paar Lieder gesungen. Da war auch von der Liebe die Rede, die jemand haben möchte. Hier wird auf einen Zusammenhang hingewiesen, der vor allen Dingen bei Menschen, die schon etwas mit Jesus unterwegs sind, die auch sein Wort kennen, einen Zusammenhang von Liebe und Gebote halten. Das kommt in dem nächsten Kapitel auch nochmal vor, in dem 15. Wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. Hört sich irgendwie nicht komisch an, es hört sich irgendwie logisch an. Und ich lese noch aus dem hohen priesterlichen Gebet einen Satz, wo Jesus den Vater bittet, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und in seinem ersten Brief an die Gemeinde schreibt Johannes, wer aber sein Wort hält, in dem ist die Liebe Gottes zur Vollendung gekommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer also sagt, dass er in ihm ist und der Heilige Geist in ihm ist und er Gemeinschaft mit Gott hat, der lebt danach. Woran kannst du erkennen, dass du Gott liebst? Und Jesus sagt, wenn du meine Gebote hältst, dann darum, weil du mich liebst. Wenn du mich nicht liebst, kannst du meine Gebote gar nicht halten. Du führst ein Leben, das Gott gefällt. Und hier wird ein kausaler Zusammenhang formuliert. Die Liebe ist die Ursache dafür, dass wir in der Lage sind, die Gebote Gottes zu halten. Ich komme einmal auf Gebote zu sprechen. Das ist nicht so ganz zeitgemäß, aber in der Bibel ist ja viel die Rede davon und ich wollte mich daran halten. Das so Gebote halten, das klingt so, da ist jemand, der sagt, wo es lang geht und der andere muss das tun. So Herr und Knecht, sage ich mal, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und Gehorsam, das ist ja eins der Unwörter unserer Zeit und unserer Gesellschaft. Deswegen ein Unwort, weil wir doch sehr stark geprägt sind von einer Unterhaltungsindustrie, in der es um gute Gefühle geht. Und wenn wir mal darauf achten, hier in diesen Liedern war auch sehr viel Stimmung drin, da war sehr viel, es wurden Gefühle angesprochen. Und die Gefahr dabei ist, dass die Gefühle alleine sich isolieren und der Gehorsam, ich sag mal, so hinten ansteht, so dass das, was Gott uns sagt, was uns nicht gefällt, das kann ja passieren, dann sagen die Gefühle, nein, also nicht mit mir. Jesus sagt, es ist die Liebe Gottes. Und mir ist hier noch ein Satz von Augustinus eingefallen, der einmal sagt, in dieser Auseinandersetzung, Liebe, also das ist ein Imperativ, du sollst lieben, Liebe und was du willst, das tu. Das hört sich nach einem Freibrief an, aber bei Augustinus sagt es, wenn du die Liebe Gottes in deinem Herzen hast, dann kannst du tun, was du willst. Also es gab damals noch nicht so viel Schriften, die Bibel war noch etwas sehr, sehr Seltenes. Augustinus lebte ja am Ende des 15. am Ende des 5. Jahrhunderts. Er war Bischof von Hippo Regio, das ist eine Ortschaft da, damals in Nordafrika gewesen. Und die Menschen hatten ja noch nicht dieses Wort hier. Aber ihr Gottes Geist war ja bei denen auch damals schon, bei den Gläubigen. Und damals war seine Antwort auf das, was kann ich eigentlich als Christ tun, sagt, liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Und dann kannst du das tun, was du willst. Das Wesentliche ist nicht der Text des Gebotes, der Text ist nur die Hülle. Tue, was du willst, wenn du Gott liebst. Wenn du ihn nicht liebst, dann wird tu, was du willst, zur Tyrannei. Du bist ein Gefangener deiner eigenen Tyrannei und du tyrannisierst anderen. Liebe Gott, und es wird dir ein Anliegen sein, mit deinem Leben Gott zu ehren. Liebe Gott, und dein Leben wird nicht länger ein Jagen sein nach Abwechslung und Vergnügen. Liebe Gott, und du wirst deine Eltern ehren können. Hier bei uns ist das vielleicht kein so ein Problem mehr. Aber ich erwähne es trotzdem, weil es mir, meine Eltern waren schon lange tot. Irgendwann nach ihrem Tod ist mir bewusst geworden, ich habe sie nicht so geehrt, wie das hätte sein müssen oder sein sollen. Und ich habe Buße getan und habe Gott gebeten, vergib mir heute dafür, dass ich meine Eltern nicht so geehrt habe. Deswegen könnte es für einen oder einige von euch auch noch wichtig sein. Liebe deine Ehefrau, wenn du Gott liebst, wirst du das können, selbst wenn sie dir keinen Respekt erweist. Oder liebe dein Ehemann, auch du sollst ihn auch dann lieben, wenn du hast den Eindruck, wenn er nicht, dich nicht liebt oder dir nicht Respekt erweist. Liebe Gott, das ist jetzt noch eine andere Variante, und du wirst mit deinem Geld haushalten und noch Geld übrig haben, um die Not anderer zu lindern. Das war jetzt eine Auswahl. Und Jesus hat es ja so knapp zusammengefasst bei der Frage nach dem wichtigsten Gebot. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit allem, was du hast. Also auch mit dem Geld, was du hast oder deinen Fähigkeiten, was du hast. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ja, es gibt so unausstehliche Nachbarn, die einen ständig provozieren. Und Gott sagt, wenn du mich liebst, kannst du den sogar auch lieben. Dauert vielleicht eine Weile. Wie kann ich lieben, wenn irgendwelche Emotionen hochkommen, wenn ich an Personen, an Ereignisse denke und es werden alte Wunden aufgerissen und Gott mir weiter erscheint als die nächste Milchstraße? Gott schuf mich oder uns mit 5 Sinnen, um uns in dieser Welt zu orientieren. Aber wir haben keinen Sinn, um ihn kennenzulernen. Vielleicht wussten die ersten Menschen noch, die Gott sahen, was der Wille ist. Aber wir haben in der Bibel einen Bericht darüber, dass sie sich entschieden, sein Gebot zu missachten und selbst zu entscheiden, was gut und böse ist. Und das ist bis heute die Sünden aller Sünden. Ich tue, was mir gefällt. Ich tue, was mir gut tut. So nach dem Motto, niemand denkt an mich, nur ich denke an mich. Hier ist heute vom Geist die Rede und der sagt etwas anderes. Ich zitiere jetzt nochmal einen meiner frühen Mentoren, nämlich Oswald Chambers. Er sagt, wenn wir Gott lieben wollen, brauchen wir den Liebhaber Gottes. Und er meinte damit den Heiligen Geist. Und seit jenem ersten Pfingsten steht er jedem zur Verfügung, der ihn haben will. Als wir zum Glauben kamen, bekamen wir ihn. manche mit einem besonderen Ereignis. Bei mir war es eher, dass ich gesagt habe, war das alles, als ich mich für Jesus entschied, aber es war ein Anfang. Und danach kam noch viel. Johannes schreibt, wer sein Wort, in dem ist die Liebe Gottes zur Vollendung gekommen. Wer sein Wort hält, in dem ist die Liebe Gottes zur Vollendung gekommen. Wir haben nach wie vor die Möglichkeit, wie alle vor uns auch, uns für oder gegen Gott zu entscheiden. Wir wissen, dass unsere Entschlossenheit oder unsere Fähigkeit dafür nicht ausreichen, aber wir können jene innere Stimme verbunden mit seinem Gewissen hören und wir werden sie hören, wenn wir offen dafür sind und wir können folgen oder wir können den Gehorsam verweigern. Und darum werden wir auch ermahnt, Paulus tut das im 1. Thessalonicher Brief, dämpfet den Geist nicht, sagt er. Also wenn ihr seine innere Stimme hört, tut das. Ich hab mir vorgenommen, eigentlich nichts aus meinem Leben zu erzählen. Ich habe jetzt schon das wieder gebrochen, diesen Vorsatz beiseite gelassen. Und ich will das nochmal tun, denn ich erinnere mich, wenn ich das lese, Paulus sagt, dämpft den Geist nicht. Ich erinnere mich, als ich mal ein Buch las, das sehr wichtig war für mich, da ging es um Vergebung und so weiter, dass ich diesen Satz hörte, du musst einem nochmal schreiben und ihn um Vergebung bitten. Und dann kam in mir so alles hoch, was gewesen war, was mich verletzt hat und ich habe gesagt, nein, nicht ihm, der war es, der mich hier gedemütigt hat und so weiter, das mache ich nicht. Und der Geist Gottes ist geduldiger, als ich es je war. Der hat nicht aufgegeben, sondern hat mich ermahnt und ermahnt. Und ich weiß eines, nachts, es war wohl um Mitternacht, habe ich dann nur ein Blatt Papier rausgenommen, ein weißes und nur einen Satz drauf geschrieben, dass ich ihn um Vergebung bitte. Und dieser Satz ist dann angekommen. Und es kam nochmal zur Begegnung und er hat gesagt, ich bitte dich auch um Vergebung. Und auf einmal war das eine Versöhnung, das war das Geschenk des Jahres an mich. Ich sage das jetzt nur, weil ich mich lange gesperrt hatte, diesem Drängen des Geistes nachzugeben. Tut das, wenn er euch sagt, tut das. Und so ist es einige Male gewesen in meinem Leben, nicht immer so dramatisch. Solange es dir wichtig ist, Gottes Gebote, seinen Willen also kennenzulernen und auf das zu achten, was dein Geist dir sagt, was er für dich als wichtig hervorhebt, erfährst du die Liebe Gottes und kannst auch deinen Nächsten lieben.